Deutschlandfunk Interview.
Zunächst sah es ja so aus, dass Israel seine Bodenoffensive gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen jeden Augenblick starten könnte. Doch nicht zuletzt Druck von US-Präsident Biden hat wohl dazu geführt, dass man noch zumindest etwas abwartet. Mehrere Medien meldeten gestern unter Berufung auf Insider, Israel habe sich dazu bereit erklärt, die Offensive zu verschieben, um mehr Zeit dafür zu bekommen, über Verhandlungen, die etwa 220 Geiseln noch zu befreien, die die Hamas weiter festhält. Derweil leiden die Zivilisten im Gazastreifen nach wie vor unter einer katastrophalen Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser und Energie. Und darüber können wir jetzt sprechen mit Matthias Schmale. Er leitete von 2017 bis 2021 die Flüchtlingshilfe der UNO im Gazastreifen. Er wurde von der Hamas zur Persona non grata erklärt und durch die Vereinten Nationen abgezogen. Derzeit koordiniert er die humanitäre Arbeit der Vereinten Nationen in Nigeria, wo wir ihn jetzt auch erreichen. Und er hat nach wie vor natürlich viele intensive Kontakte in den Gazastreifen hinein. Guten Tag, Herr Schmale.
Guten Tag nach Deutschland aus Abuja.
Wie stellt sich die humanitäre Lage derzeit da aus Ihrer Sicht?
Na, was wir Freunde und Freundinnen und Kolleginnen aus Gaza berichten, ist, es verschlimmert sich zunehmend. Unsere UNRWA-Schulen sind ja in bisherigen Kriegen immer als ein sicherer Zufluchtsort gewesen. Mittlerweile sind 50 davon beschädigt. Eine sehr schwer, wo auch 8 Leute bei umgekommen sind. Also es ist zunehmend schwieriger, humanitäre Hilfe zu leisten. Sie haben angesprochen im Vorspann, dass uns die Grundmittel ausgehen, inklusive Treibstoff. Das heißt, wir können unsere Fahrzeuge nicht mehr bewegen und die wenige Hilfe, die reinkommt, an die richtigen Orte zu bringen. Dazu kommt die pausenlose Bombardierung, und zwar über den gesamten Gazastreifen verteilt. Die Zivilbevölkerung ist ja angewiesen worden, von israelischer Seite sich in den Süden zu bewegen, aber auch im Süden wird gebombt. Also es ist, was mir geschildert wird, ist nackte Angst und das Gefühl zu haben, nirgendwo ist man mehr sicher. Ganz zu schweigen von nirgendwo ist es richtig möglich, humanitäre Hilfe zu verteilen.
In den vergangenen Tagen, Herr Schmale, da haben ja Dutzende Lkw mit Hilfsmitteln den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und Israel passieren können. Gestern kam kein Lkw durch. Haben denn diese Lieferungen etwas Linderung verschafft?
Na, im Prinzip ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Also ich glaube, es sind nicht mal 50 Lastwagen, die über 3 Tage hinweg in den Gazastreifen gekommen sind. Zu meiner Zeit haben wir bereits jedes Quartal über 1 Million palästinensischer Flüchtlinge mit Nahrungsmitteln versorgt. Und dazu bedurft es, dass mindestens 50 bis 100 Laster am Tag in den Gazastreifen reinkommen. Also das war für normale humanitäre Hilfsleistungen in Nichtkriegszeiten. Jetzt sind weniger als 50 in 3 Tagen da. Also Sie können sich vorstellen, dass das bei weitem nicht ausreicht, um die Bedürfnisse abzudecken.
Was fehlt denn am dringendsten? Sie haben gerade schon Energie, Treibstoff für die Krankenhäuser beispielsweise auch angesprochen. Die israelische Armee sagt ja, die Hamas hortet diesen Treibstoff. Gibt ihn nicht raus.
Das kann ich nicht beurteilen. Das kann natürlich sein, dass die den Treibstoff horten. Ich bin überzeugt davon, wenn Hamas der UNO Treibstoff übergeben würde, würde es auch einen Aufschrei geben, dass wir zu eng mit denen zusammenarbeiten. Also um unabhängig arbeiten zu können, brauchen wir den Treibstoff, den wir selber reinbringen und kontrollieren können. Auf Ihre Frage zurückkommen, die wichtigsten Sachen, die fehlen oder ausgehen, ist zunächst mal Wasser. Sauberes Trinkwasser ist kaum noch verfügbar. Mir wird geschildert, dass heute mittlerweile Meereswasser trinken, natürlich Nahrungsmittel und dann sehr wichtig die Grundmaterialien, die Krankenhäuser brauchen. Die Krankenhäuser brauchen natürlich auch Treibstoff, um ihre Arbeit machen zu können.
Wie wichtig wäre denn aus Ihrer Sicht vor diesem Hintergrund ein Waffenstillstand oder zumindest eine temporäre Waffenruhe, auf die sich ja die internationale Gemeinschaft bisher und auch Israel nicht haben einigen können?
Absolut wichtig, dass es zumindest Feuerpausen gibt. Ich habe den Krieg 2021 ja vor Ort erlebt und die Hauptherausforderung war tatsächlich, dass wir uns nie sicher bewegen konnten. In vorherigen Kriegen, also vor 2021, gab es immer mindestens 2 Stunden am Tag Waffenpause, wo wir uns sicher bewegen konnten. Und wenn die UNO und andere, das Rote Kreuz, Médecins Sans Frontières und so weiter, sich nicht sicher bewegen können, ist es praktisch faktisch praktisch unmöglich, vor Ort mit Sicherheit Hilfe zu leisten.
Die Bundesregierung, Herr Schmalle, ist ja zurückhaltend gewesen, bisher einen Waffenstillstand zumindest zu fordern, sich dieser Forderung anzuschließen, die ja teilweise aus anderen europäischen Ländern auch kommt, mit der Begründung, man könne Israel das Recht auf Selbstverteidigung nicht absprechen. Hat Israel nicht das Recht, dieses Recht auf Selbstverteidigung?
Nein, das ist die UNO und ich selber auch nicht. Unser Generalsekretär nicht spricht Israel das Recht auf Selbstverteidigung nicht ab. Die Frage ist halt zweierlei. Zwei Fragen sind wichtig. Das eine ist Verhältnismäßigkeit. Nicht wahr? Ist es verhältnismäßig, dass mittlerweile 5.500 meistens Zivilisten ums Leben gekommen sind, ist und darunter 2.000 Kinder. 2.000 Kinder sind durch Bomben umgekommen. Das scheint mir nicht mehr verhältnismäßig.
Sind diese Zahlen verlässlich? Die stützen sich ja auf das Gesundheitsministerium, das von der Hamas kontrolliert wird.
Ja, aus meiner Sicht sind die verlässlich. Also zu meiner Zeit haben wir uns auch meistens auf die Zahlen des Gesundheitsministeriums bezogen. Das wird natürlich an der Führung, auf Führungsebene von Hamas geleitet. Aber es gibt innerhalb des Gesundheitsministeriums zuverlässige Leute oder sagen wir mal Leute, die zuverlässig berichten. Und das wird ja dann auch, die Zahlen werden abgestützt durch das, was Ärzte und Krankenschwestern aus den Krankenhäusern selber berichten und was unsere UNO-Gesundheitsmitarbeiter auch berichten. Also es kann sein, dass die nicht genau exakt sind. Aber sagen wir mal, es sind nur 1.500, nur in Anführungsstrichen Kinder, die getötet worden sind. Der Punkt bleibt ja der gleiche. Ist es gerechtfertigt, dass das die gesamte Zivilbevölkerung gewissermaßen bestraft wird für das schreckliche Vorgehen der Hamas am 7. Oktober?
Sie sprachen in einem Interview dieser Tage von kollektiver Bestrafung. Jetzt ist es aber so, dass eine Abriegelung, eine Belagerung des Gazastreifens durchaus mit dem Völkerrecht vereinbar sein kann, wenn sie nur wenige Tage anhält und dazu dient, eine Militäroperation vorzubereiten. Und die israelische Armee, die betont ja auch, sie halte das Völkerrecht ein, auch bei den Bombardierungen des Gazastreifens. Das Ziel sei die Hamas, Zivilisten würden geschont, Anwohner würden vorgewarnt. Daran haben Sie Zweifel?
Ja, daran habe ich erhebliche Zweifel. Sie haben im Vorspann angesprochen, dass ich 2021 rausgeworfen worden bin, weil ich geschildert habe in einem israelischen Fernsehinterview, dass ich den Eindruck vor Ort hatte, dass die Israelis gezielt bombardiert haben und tatsächlich versucht haben, die Zivilbevölkerung zu schützen, ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber den Schaden gering zu halten. In den 11 Tagen 2021 sind 250 Leute umgekommen, inklusive 60 Kinder, die auf unsere Schulen gingen. Im gleichen Zeitraum dieses Mal sind es über 2000 Zivilisten, also über 11 Tage hinweg verteilt. Und das kann ja nicht angehen, dass man auf der einen Seite gezielt bombardiert und die Zahlen relativ klein sind. Ich betone nochmal relativ und nach wie vor nicht vertretbar. Dieses Mal, was mir geschildert wird und mein Eindruck ist, dass da auf die Zivilbevölkerung viel zu wenig, wenn überhaupt, Rücksicht genommen.
Jetzt sagt die israelische Seite dazu, das liegt unter anderem daran, dass die Hamas die Palästinenser als menschliche Schutzschilde benutzt.
Ja, das ist schwierig zu beurteilen. Sie wissen, dass der, es kann sein, dass das natürlich passiert. Das will ich nicht abstreiten. Der Punkt ist aber auch, dass der Gazastreifen sehr, sehr dicht besiedelt ist. Das ist ja, die Länge des Gazastreifens ist nicht mehr als eine Marathonstrecke, 42 Kilometer. Und in der Breite, am breitesten 12 Kilometer, im Schnitt 6 Kilometer. In diesem engen Gebiet befinden sich über 2 Millionen Menschen. Und das ist natürlich sehr schwierig zu unterscheiden zwischen zivilen Einrichtungen und wo Hamas sich dann befindet. Aber es ist klar, dass die Israelis natürlich erheblich gute Informationen haben über zivile Einrichtungen. Also als UNO haben wir immer unsere Koordinaten mit ihnen abgesprochen und wie ich angesprochen habe, unsere Gebäude mit blauer Flagge drauf waren im Prinzip geschützt. Das ist diesmal nicht mehr der Fall.
Die Hamas, Herr Schmalle, ist mit der Bevölkerung in Gaza stark verbunden. Ein Sprecher der israelischen Armee hat mir dieser Tage im Interview hier im Deutschlandfunk gesagt, die meisten Palästinenser im Gazastreifen würden die Hamas unterstützen. Kann man das aus Ihrer Sicht so sagen?
Das ist aus meiner Sicht Unsinn. Also das habe ich so nicht erlebt in meinen fast 4 Jahren da. Was klar ist, ist, dass die palästinensische Zivilbevölkerung natürlich mit einigen Zielen übereinstimmt und insbesondere das Recht auf Selbstbestimmung für eine friedliche Zukunft. Also es gibt eine gewisse Sympathie für einen Teil der Ziele, aber in meiner Erfahrung waren die meisten in der Zivilbevölkerung überhaupt keine Hamas-Anhänger, sondern wollen es immer noch, nach meiner Meinung, mit Israel zusammenleben. Natürlich wird das durch diesen Krieg und die Erfahrung, dass mittlerweile über 5.500 Leute tot sind, erheblich erschwert. Das ist kein Nährboden für eine friedliche Zusammenarbeit in Zukunft.
Herr Schmale, wir müssen noch an der Stelle auch noch mal auf die UNRWA selber schauen. Die ist in der Vergangenheit von Hamas unterwandert worden, hieß es. Hamas-Sympathisanten besetzen sogar hohe Positionen. Offenbar erreichen auch Hilfsgüter und Finanzmittel der UNO auch die Hamas. In Schulbüchern, die die UNRWA in ihren Schulen einsetzte, wurde das Existenzrecht Israels negiert und sogar Terroranschläge verherrlicht. Das EU-Parlament rügte die UNRWA auch wegen dieser Schulbücher, die Hass und Gewalt verbreiteten. Und das Simon-Wiesenthal-Zentrum wählte die UNRWA 2018 auf Platz 5 der schlimmsten Antisemiten. Ist die UNRWA eine antisemitische Organisation?
Nein, das würde ich absolut zurückweisen. Es ist natürlich so, oder lassen Sie mich anders anfangen, die Schulbücher, um darauf zu sprechen zu kommen, die wir in unseren Schulen benutzen, sind Schulbücher der palästinensischen Autonomiebehörde, also keine Hamas-Schulbücher. Also nicht unsere eigenen Schulbücher, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir natürlich eine Verantwortung dafür haben, was in diesen Schulbüchern drinsteht. Wir haben ein sehr rigoroses System entwickelt, um die Schulbücher selber zu überprüfen. Und durch diese Überprüfungen über Jahre hinweg hat unsere Bildungsabteilung festgestellt, dass höchstens 5% der Schulseiten problematisch sind. Und wenn ich sage problematisch, dann waren da natürlich Sachen drin, wie Aufrufe zur Gewalt oder antisemitische Äußerungen. Aber der meiste Teil war mehr so altersgerechtsmäßige Sachen, die da drin standen.
Naja, nützt ja nichts, aber das war drin.
Das war drin. Die Frage ist dann, was haben wir damit gemacht? Und wir haben ein System entwickelt, wo unsere Lehrer sehr strikt angewiesen waren, mit diesen problematischen Seiten vernünftig umzugehen. Also sie entweder auszulassen, wenn es direkte Aufrufe zur Gewalt waren, oder aber Kindern verständlich zu machen, warum das aus UNO-Sicht absolut nicht akzeptabel ist. Und das ist aus Sicht unserer Pädagogen ein sinnvoller Anspruch an Erziehung, dass man Kindern vermittelt, was problematisch ist im Sinne von UNO-Werten.
Und dass die UNRWA unterwandert sei von Hamas, dass Sympathisanten in hohe Positionen auch eingenommen haben, was sagen Sie dazu?
Ja, das ist aus meiner Sicht Quatsch und entspricht nicht meinen Erfahrungen. Natürlich ist es so, dass wir haben in Gaza einen Mitarbeiterstab von 13.000 Frauen und Männern, die für die UNO arbeiten, für UNO arbeiten. Bei der Einstellung machen wir wie überall natürlich keine Gesinnungsüberprüfung. Wir fragen nicht, ob jemand Hamas-Mitglied ist oder Hamas-Sympathisant. Was wir machen, ist, dass wir dann die Arbeit überprüfen. Und wir hatten zu meiner Zeit ein Team inklusive internationale Mitarbeiter, die regelmäßig unangemeldet unsere Schulen besucht haben und Kontrollen durchgeführt haben. Und wenn immer wir gesehen haben, festgestellt haben, dass Lehrer und Lehrerinnen sich nicht an die Vorgaben gehalten haben, sind disziplinarische Maßnahmen ergriffen worden. Und auf meiner Ebene, also auf Führungsebene, ich habe in meiner Zeit keinen erlebt von meinen leitenden Mitarbeitern, der Hamas-Sympathisant war.
Matthias Schmale war das live hier im Deutschlandfunk. Er leitete bis 2021 die Flüchtlingshilfe der UNO im Gazastreifen. Ihn haben wir in Nigeria erreicht. Herr Schmale, danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen auch. Einen schönen Tag.
Wünsche ich Ihnen auch.